Guten Morgen miteinander. Ich möchte den Predigtext lesen, der steht in Jesaja 43, Vers 1 bis Vers 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne. Und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Der Prophet Jesaja schrieb in einer Zeit, wo das Volk Israel nicht unbedingt ihm treu ist. Und in dieser Zeit sagt er am König Hiskia, look, es wird etwas passieren, das Volk, das wird nach Babel verschleppt werden und ein Tempel wird zerstört werden und alle Tempelgeräte, die werden nach Babylon entführt werden. Und in dieser Not, in dieser Verheißung, wo es zwar eigentlich gut läuft, aber die Verheißung ist da oder die Drohung ist da, das Volk, das wird in eine große Not hineinkommen, sagt Jesaja, aber das ist nicht das Letzte. Weil in dieser Welt, wenn man die anschaut, dann kann man sehen, es gibt häufig eine große Not. Oder auch häufig in unserem Leben kann es zu einer grossen Not kommen. Und wir haben vorher gesungen, in einem der Lieder, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert. Jetzt habe ich vor kurzem eine Theologin gehört, in einem Podium gesprochen, die hat Folgendes gesagt. Also wenn ich so in die Welt hineinschaue, dann muss ich einfach sagen, ich kann nicht mehr sagen, Gott ist Liebe und gleichzeitig Gott hat alles im Griff. Und genau das Lied, das sollte man besonders abschaffen, weil wenn ich in die Welt hineinschaue, dann muss ich es einfach sagen, ich kann das nicht ehrlich singen. Das ist einfach unverantwortlich. Wenn man in die Welt hineinschaut, wenn man in die Zeitung hineinschaut, das ist doch so eine Not. Das stimmt doch einfach nicht. Aber andererseits heisst es im weiteren Vers von diesem Lied noch etwas anderes. Es steht, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Also es ist ganz interessant, weil es ist nämlich so, im 17. Jahrhundert haben es die Leute nicht viel besser gehabt als wir. Und sie sind nicht so naiv gewesen, dass sie gemeint haben, es läuft einfach alles gut und wir sind immer gesund und es gibt nie eine Krankheit und wir werden alle 150 Jahre alt. Sie sind sich durchaus bewusst gewesen, dass wenn davon die Rede ist, der alles so herrlich regiert, dass es nicht immer heisst, in dieser Welt sieht alles immer sehr gut und sehr schön aus. Und wenn der Joachim Neander dort schreibt, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, dann ist er sich durchaus bewusst, dass vor kurzem noch einen riesigen Krieg gegeben hat in Europa, wo es sehr brutal war. Und dann sagt er trotzdem, der alles so herrlich regiert. Und könnte es sein, dass er einfach etwas noch verstanden hat, nicht nur von der Not der Welt, sondern noch viel mehr, was Gottes Ziel mit der Welt ist. Und der Text, den ich jetzt vorgelesen habe, der redet sehr stark, was ist Gottes Ziel mit der Welt, obwohl es manchmal eine grosse Not auch vielleicht gibt. Und der Jesaja sagt da, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Das Volk Israel, eben, dem ist versprochen worden, und zwar im negativen Sinn, es wird eine grosse Not über euch kommen. Gott wird das bewusst zulassen. Und der Jesaja belässt es aber nicht bei dem, sondern sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und zwar über 100 Jahre, bevor das Ganze passiert ist. Das heisst, Gott sagt, ich habe die Weltgeschichte im Griff. Auch wenn man jetzt den Eindruck hat, es ist eine grosse Not, hat Gott wirklich das noch im Griff? Er sagt es über 100 Jahre im Voraus, um einfach, damit die Leute nachher wissen, wann es passiert. Jawohl, Gott hat die Welt im Griff. Es ist alles genau so gekommen, wenn er gesagt hat, dass es werde kommen. Und er sagt zu seinem Volk, fürchte dich nicht. In der großen Not, in der du wirst kommen, sagt er, fürchte dich nicht. Wieso? Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er sagt, Gott sagt zu seinem Volk, ich liebe dich. Ich habe dich erlöst. Zuerst einmal hat er sein Volk aus Ägypten erlöst. Und wiederum nachher weiter, er verspricht, er wird es aus Babylon erlösen, er wird es aus dem Exil zurückholen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heisst, du gehörst mir. Niemand anders ist dein Eigentümer. Du gehörst mir. Und jetzt ist es zuerst mal für das Volk Israel gesagt. Aber, wenn wir vom Text von Markus gehört haben, im Neuen Testament ist es so, dass man durch Jesus auch die Verheißungen könnt in Anspruch nehmen, wo im Alten Testament über das Volk Israel gesprochen sind. Der Text, wo der Paulus im Epheserbrief schreibt, wo ich auch schon ausgelegt habe in der Gemeinde, sagt, früher, ohne Jesus, weil er kein Juden gewesen sind er fern gewesen von Gott, ausgeschlossen vom Bürgerrecht von Israel. Aber jetzt sind ihr durch Jesus, gehört ihr auch zum Volk von Gott. Das heisst, der Text, der redet zwar vom Volk Israel, aber wenn wir an Jesus glauben, wenn wir glauben, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, wenn wir uns das Leben ihm gegeben haben, dann können auch wir sagen, der Text, der gilt für uns, er gilt für das ganze Volk von Gott. Egal, was in unserem Leben gerade passiert, dass Gott euch sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und er sagt da weiter, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das ist eine grosse Verheißung. Das Wasser, das erinnert das erste Mal an den Auszug vom Volk aus Ägypten. Das Volk ist aus Ägypten ausgezogen und nachher ist der Pharao im Hinterdrein und sie müssen durch das Schilfmeer ziehen und die Ströme, die haben sie tatsächlich nicht ersoffen. Ist doch erstaunlich. Und zweite, wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Dann das zweite ist, dass sie nachher 40 Jahre lang haben müssen durchs Feuer von der Wüste durchziehen. Gar nicht eine angenehme Sache. Und Gott ist mit ihnen und das Volk ist durch das durchgekommen. Einerseits ist es so, dass sie durchs Wasser haben müssen. Das war absolut unverschuldet gewesen. Aber auf der anderen Seite, dass sie haben müssen 40 Jahre lang durch die Wüste, das war, weil sie wirklich um das goldige Kalb umgetanzt sind, weil sie an Gott schuldig geworden sind. Und was ist jetzt das Versprechen von Gott? Das Volk von Gott und jeder einzelne Mitglied vom Volk von Gott, jeder einzelne Gläubig, kann in seinem Leben in grosse Nöte hineinkommen. Und das kann einerseits so sein, dass man das selber verschuldet, oder andererseits, dass einfach die Umstände so sind, dass man nichts dafür kann, da sind andere dafür verantwortlich, oder es ist einfach eine grosse Tragödie. Das kann sein, dass man in der Familie eine grosse Not hat. Oder das kann sein, dass man am Arbeitsplatz eine grosse Not hat. Oder das kann eine Krankheit sein. Oder das kann sein, dass man als Christ einfach in der Gesellschaft vielleicht immer mehr zunehmend unter grossen Druck kommt. Und das kann selbstverschuldet sein, oder aber das kann unverschuldet sein. Manchmal ist es vielleicht auch beides. Und Gott sagt, egal was es ist, ich helfe euch, ich helfe dir dadurch. Egal wie gross die Not ist, ich verspreche dir nicht, dass keine Not wird in dein Leben hineinkommen, aber ich verspreche dir eins, ich bin mit dir, ich werde dir dadurch helfen, ich liebe dich, du gehörst zu mir und ich bin der, der bei dir ist in dieser Situation. Nicht unbedingt, dass er die Situation immer gerade löst, aber dass er dabei ist. Auch wenn du es nicht fühlst, auch wenn du es nicht spürst, auch wenn alle Erfahrungen, die du mit der Vergangenheit mit Gott vielleicht gemacht hast, verdampft sind, Gott ist da und Gott ist der, der dich liebt. Gott hat das Ziel mit dieser Welt, Gott hat das Ziel mit deinem Leben. Er kommt mit dir als Ziel, er kommt mit uns als Christen als Ziel, er kommt mit dieser Welt als Ziel. Das heisst nicht, dass nicht Sachen schief gehen, aber das heisst, dass er immer dabei ist und sagt, am Ende, da habe ich mein Ziel mit deinem Leben, mit unserem Leben, mit dieser Welt erreicht. Und der Jesaja geht dann weiter und sagt, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Gott sagt, ihr werdet in eine grosse Not hineinkommen, aber ich werde euch da raushelfen, weil ich euch über alles liebe und weil ihr in meinen Augen herrlich seid. Also, ich kann mir vorstellen, 150 Jahre nachdem der Text geschrieben wurde, ist das Volk Israel hat sich gar nicht geliebt von Gott und für herrlich gehalten in seinen Augen. Der Tempel war zerstört, die Tempelgeräte waren gestohlen, alles war in Babylon. Und in dieser Situation sagt Gott, ich werde dir da raushelfen. Und zwar sagt er, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Was heißt das jetzt ganz konkret? Also es wird das erste Mal von drei Ländern gestreht. Erstens von Ägypten, also das findet man auf dem Atlas, außer man ist ein Amerikaner. Dann Kusch, das ist Äthiopien. Und Seba, das ist auch bei Äthiopien unten. Und eigentlich ein Land, das war wie so ein Kanton von Äthiopien. Die haben sich mal Äthiopien angeschlossen. Also Ägypten und dann unten angrenzend Sudan, Äthiopien. Die Länder habe ich für dich als Lösegeld gegeben. Und dann fragt man sich, als Lösegeld abwenden. Und wenn man den Jesaja weiterliest, dann wird es klar. Das heißt, Gott sagt, es wird einen persischen König geben, der wird Kyros heißen, und dem wird ich die Herrschaft über fast die ganze bekannte Welt geben. Und zwar nicht nur über Israel, sondern weit über Israel raus, nämlich bis über die Landbrücke nach Afrika rein, Ägypten, Sudan, Äthiopien. Bis dort aber wird sein Herrschaftsgebiet gehen. Ich werde ihm das alles geben, und zwar als Lösegeld für Israel. Und zwar ist das so gewesen mit dem Kyros, der hat eine persönliche Politik gehabt, wenn es um Religion gegangen ist. Und zwar der Kyros hat ein Ziel gehabt, er hat mit allen Göttern, die es irgendwie gegeben hat, wollen auf gutem Fuß stehen. Also, als er Babylon erobert hat, da ist für ihn klar gewesen, man hat Inschriften von ihm, die das bezeugen, die er selber niederschreiben lassen hat, sagt, der Gott Marduk hat zu mir geredet und er hat mir befohlen, ich soll jetzt den Gottesdienst in Babylon, den babylonischen Gottesdienst, wieder richtig herstellen. Und bevor er zu den Assyrern, in das Territorium der Assyrer ist, da hat er ganz klar gefragt bei den Göttern der Assyrer, darf ich in euer Territorium rein? Ich würde euch dann auch die richtigen Opfer bringen und so weiter. Ich habe den Eindruck, der König, der das da jetzt macht, der ist da nicht so sorgfältig mit dem Ganzen. Es gibt ein bisschen mehr von mir. Würdet ihr das zulassen? Und so weiter. Es gibt wahrscheinlich zwei Arten, wenn er das gemacht hat. Erstens wahrscheinlich durch Leber schauen. Und zweitens war mir durchaus offen, dass Götter durch Träume reden. Das heisst, sein Ziel war, ich möchte mit jedem Gott, was gibt, auf gutem Fuß stehen. Und nicht, natürlich dann auch mit dem Gott der Israeliten. Das heisst, wenn da plötzlich Jahwe zu ihm kommt und sagt, schau, ich habe ein Anliegen. Ich möchte, dass mein Volk zurück darf in mein Land und dass der Tempel wieder hergestellt wird und dass du das finanzierst. Dann ist der Kyros, hat er sich ganz sicher überlegt, das ist eigentlich vernünftig, ich habe das auch schon für andere Götter und für andere Tempel gemacht, das mache ich. Das ist eine Gottheit, die kontrolliert die Landbrücke zwischen Afrika und Asien, mit der muss man auf gutem Fuß stehen. Und vielleicht denken jetzt einige, das ist schon ein bisschen zynische Religionspolitik vom Ganzen, der redet nur so. Aber den Leuten ist das damals also durchaus ernst gewesen. Ein Beispiel, zum Beispiel im Neuen Testament für das Denken ist, der viele Götter glauben, ist, Apostelgeschichte 17, da findet der Paulus in Athen einen Altar, dem ist einem unbekannten Gott geweiht. Ist in einer Zeit erbaut worden, da hat es eine grosse Seuche in Athen und nachdem das vorbei war, sind die Athener einfach entschlossen gewesen, also man müsse wirklich mit allen Göttern auf gutem Fuß stehen. Und dann haben sie allen Göttern Altar gebaut und dann haben sie sich gesagt, falls wir jetzt irgendeinen vergessen haben, bauen wir dem unbekannten Gott, einen, den wir nicht kennen, dann sind wir sicher abdeckt, dann fühlt er den, den wir sich jetzt vergessen haben, fühlt sich wertgeschätzt. Dann kommt es gut raus. Ich muss mir das so vorstellen, ich habe in der Pastorenausbildung so gelernt, es ist immer wichtig als Pastor, dass man sehr viel Wertschätzung der Leute gegenüber der Gemeinde zeigt, die mitarbeiten. Und das ist ja genau, und wenn man das nicht macht, dann kommt es nicht gut raus. Dann machen es die Leute plötzlich immer so, wie es sollte. Und das ist genau das Denken. Also wenn man schon einem Menschen muss Wertschätzung zeigen und du musst darauf achten, dass sich alle wertschätzt fühlen, haben die Leute damals gedacht. Also man muss mit allen Göttern auf gutem Fuß stehen und ja nicht einfach Wertschätzung versagen, sonst das kann nicht gut kommen. Und jetzt ist es so, die Bibel sagt selber von dem Kyros, Gott hat ihm Ehrennamen gegeben, Jesaja 45, obwohl du mich nicht kanntest. Das heisst, die Bibel sagt nie nicht, dass der Kyrus wirklich ein Gläubiger ist. Aber sie sagt eins. Gott hat zu ihm geredet, hat ihm befohlen, den Tempel aufzubauen, und der Kyrus hat das tatsächlich gemacht. Das heisst, was macht Gott? Gott braucht Leute, um mit dieser Welt ans Ziel zu kommen, und nicht alle von denen sind 100% gläubig und perfekte Christen. Gott braucht Politiker in der Weltgeschichte, um seine Ziele zu erreichen. Und manchmal haben wir vielleicht als Christen den Eindruck, und ich kann mir gut vorstellen, die Israeliten haben das damals auch gehabt, die Leute, die würden wahrscheinlich jetzt nicht ein Aufnahmegespräch in einer FG bestehen. Aber Gott ist so souverän, dass er auch diese Leute brauchen. Zum Beispiel im 3., 4. Jahrhundert ist es so, die Christen sind im Römischen Reich sehr stark verfolgt worden. Und da hat der Kaiser Konstantin eine Vision gehabt und hat Gott ihm gesagt, du ein Kreuz auf deinen Schild malen und in diesem Zeichen wirst du gönnen. Und vielleicht denken sie, habe ich auch gesagt, dass alle zynisch, ja, das war nur Machtpolitik. Aber wie beim Kyrus, diesen Leuten ist das damals durchaus ernst gewesen. Oder der König der Franken, der Chlodwig, der hatte eine gläubige Frau gehabt. Und da ist irgendwann sehr schlecht bei der Schlacht, hat sehr schlecht ausgesehen. Und dann hat er gesagt, okay, die bisherigen Götter, das hat nicht so funktioniert, machen wir es anders. Jetzt tue ich zu Jesus, dem Gott von meiner Frau, beten und sage ihm, also ich werde gläubig und mein ganzes Land wird gläubig, wenn du mir jetzt den Sieg in dieser Schlacht schenken tust. Hat dann tatsächlich gewonnen. Das war der Anfang von Frankreich. Und vielleicht denke ich mir, das ist wirklich, das ist nicht so. Aber Gott, weil kann Gott so jemanden brauchen. Und das Erstaunliche ist, Gott kann jeden Mensch für seine Ziele brauchen. Gott braucht jeden Mensch für seine Ziele. Das ist ein Text dafür. Und er kommt das Ziel, auch wenn es mit den Gläubigen vielleicht jetzt ein bisschen Schitter aussieht in einem bestimmten Moment, aber Gott kommt mit seinen Plänen immer zum Ziel. Oder als anderes Beispiel, Gott kommt auch mit Ziel mit Leuten, sodass sein Volk sich ausbreitet, wo vielleicht sich sogar ihm entgegenstellen. Ich habe das einmal von einem chinesischen Mitstudenten in den USA gehört, der hat mir das so gesagt, ich bin so dankbar, Gott so dankbar für den Mao. Und ich bin ja zuerst mal da gewesen, was ist, wieso bist du jetzt Gott dankbar für den Mao? Und ich habe gesagt, aber das ist doch schrecklich, was der Mao gemacht hat. Hat der Christen so zu Schlei gewerkt, also sonst eine sehr grosse, unheimliche Nobe, es kaum je gegeben hat. Und dann hat er gesagt, jawohl, stimmt alles, ich sehe das nicht anders. Aber ich sehe trotzdem Gottes Hand in dieser Not inne. Er hat mir gesagt, schau, wo der Mann an die Macht gekommen ist, da hat man über 1 Million Christen in China gehabt. Heute hat es über 100-mal mehr. Und der Grund dahinter ist, weil der Mann hat Missionare aus China vertrieben, hat alle rausgekriegt, und durch das haben wir nachher nicht mehr ausländische Verkündiger gehabt, sondern haben einheimische Verkündiger gehabt, und die haben viel besser Chinesen mit dem Evangelium können erreichen, als wir das hätten je können. Und vielfach sehen wir das vielleicht in unserem Leben nicht, wieso geht es jetzt schief. Dient das wirklich eine Ausbreitung von Gottes Evangelium? Dient das wirklich seinem Volk? Manchmal ist es offensichtlich, wenn es an der Kyrus einen Tempel baut, dann ist es offensichtlich, das ist klar. Wenn jetzt plötzlich der Bundesrat kommt und sagt, also ab sofort tun wir alle FWG-Budgetausnahmen decken. dann wäre es auch einfacher zu sehen, doch Gott ist da irgendwo schon dahinter. Aber auch wenn sich jemand Gott entgegenstellt oder ein Herrscher Gott entgegenstellt, dann dient er letztlich doch dem Ziel von Gott. Gott kommt als Ziel. Und es wird ganz konkret noch gesagt, was hat er für ein Ziel? Gott sagt das auch, fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln und will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Gott sagt, ich werde mein Volk aus dem Exil aussammeln. Aber es ist ganz interessant, zum Beispiel im Leben von Paulus, dass er plötzlich realisiert, dass die Stelle, wo von Befreiung von Gottes Volk aus dem Exil redet, dass er plötzlich realisiert, im Laufe der Apostelgeschichte scheint das so zu sein, dass er sagt, dass Gott ihm sagt, wo er zum Beispiel in Korinth ist, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und der Paulus, kann ich mir gut vorstellen, ist sicher zuerst mal sehr verdutzt gewesen, was Gott hat, ein großes Volk in Korinth, weil Christen hat es damals noch keine gegeben, oder ganz vereinzelt die Ersten, die zum Glauben gekommen sind. Es hat ein paar Juden gegeben, aber ganz, es war eine riesige Weltstadt gewesen, Hunderttausende von Einwohnern. Und es hat sogar ein Wort gegeben im Griechischen, das hat geheißen Korinthisieren. Das bedeutet so viel wie ein Lotterleben führen. Ungefähr. Also, sicher der Paulus, Gott sagt ihm, ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt und das möchte ich durch dich sammeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich der Paulus plötzlich das in Jesaja gelesen hat, ich will von Norden, Osten, Westen und Süden mein Volk sammeln, dass er plötzlich realisiert hat, das ist eben nicht nur eine Verheißung für Israel, für die sicher auch, aber nicht nur. Weil wenn man an Jesus glaubt, dann gehört man auch zu dem Volk von Gott. Das heisst, was macht das Evangelium, was macht die Verbreitung vom Evangelium? Es sammelt aus allen Nationen Menschen ins Volk von Gott. Und das ist es, das große Ziel, das Gott mit dieser Welt hat. Er möchte aus allen Nationen ein Volk schaffen, wo ein Volk, das nach Gottes Namen genannt ist, wo zu seiner Ehe geschaffen, zubereitet und gemacht ist. Manchmal höre ich heute, und ich verstehe das sehr gut, dass Christen sagen, heute ist es so schwierig, es ist irgendwie scheinend wenig zum Glauben zu kommen, Jesus kommt sicher, Gott kann sicher heute nicht mehr viel machen. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, hast du die richtige Perspektive auf das Ganze? Nicht, dass ich die Situation nicht verstehe, aber Gott hat alles im Griff. Es kommen Menschen heute zum Glauben, und zwar so viel wie noch nie in der Weltgeschichte. Vielleicht nicht gerade am Sonntagmorgen in der FEG in der Schweiz, aber weltweit so viel wie noch nie. Der amerikanische Theologe Timothy Tennant hat das mal so gesagt. Um 1900 herum ist der typische Christ ein weisser amerikanischer Mann gewesen, der in London gelebt hat. Heute sechs schwarze kenianische Frau in Nairobi. Gott hat das Ziel mit dieser Welt, wenn man sie manchmal nicht versteht. Aber Gott sammelt ein Volk aus allen Völkern. Er sammelt sie zu seiner Ehre. Und da ist er dran. Und da dürfen wir als Christen ein Teil von dem grossen Ganzen sein und sehen, Gott ist dran, Gott hat einen Plan und Gott ist durchaus sehr erfolgreich in seinen Plan und in seinen Zielen und auch noch heute. Und es ist ein wunderbares Privileg, dass man da dazugehören darf. Das heißt, wenn man an Gottes Plan und Gottes Ziel beteiligt sein will, was macht man da? Man kann für die Gemeinde beten, man kann sie finanziell unterstützen, man kann irgendwo mitschaffen. Und auch wenn man selber denkt, ich bin nur ein kleines Rädchen, das kann schon sein, aber ich bin ein kleines Rädchen in einem grossen Plan inne. Und das, was ich da mache, das hat einen letzten Sinn. Gott kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel mit dieser Welt. Und das ist, er möchte sich ein Volk aus allen Völkern sammeln. Ein Volk, das ihn ehrt. Ein Volk, das von ihm geprägt ist. Ein Volk, das zu seiner Ehre lebt. Gott kommt ans Ziel, weil Gott letztlich Gott ist. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken dafür, dass du so ein grosser und herrlicher Gott bist. Herr, in der Weltgeschichte gibt es manchmal Zeiten, die sind für uns das Volk von Gott gut, manchmal sind sie ein bisschen besser, manchmal sind sie weniger gut, manchmal sind sie katastrophal schlecht. Das Gleiche gilt für unser Leben. Und ich möchte einfach dafür danken, dafür, dass wir dürfen wissen, dass auch wenn es scheinbar schlecht aussieht, du dir bist dabei. Und du hast aber auch die Umstände im Griff. Du kannst die Umstände jederzeit verändern. Du kannst das Leben der Christen, das Leben von deinem Volk verändern. Durch Leute, die dich kennen und durch solche, die dich nicht kennen. Solche, die für dein Reden offen sind, auch wenn sie dich nicht kennen. Du kannst aber auch die brauchen und du brauchst auch die, die dich bekämpfen. Und danke dafür, dass wir Teil von diesem grossen Ziel dürfen sein. Danke, dass du ans Ziel kommst mit dieser Welt, dass du eben doch der bist, der die Welt so herrlich agiert. Danke dafür, dass du wirklich alles im Griff hast, dass du mit deinem Ziel ans Ziel kommst, nämlich ein Volk aus allen Völkern zu sammeln. Amen.